Wissensdurst, der monatliche Podcast rund ums Wasser.
Österreich ist ein Seenland. Hierzulande gibt es mehr als 250.000 stehende Gewässer mit einer Fläche größer als 250 Quadratmeter. Hinzu kommen über 2000 Seen mit einer Fläche von mehr als einem Hektar und 62 sogenannte große Seen, deren Fläche über 50 Hektar beträgt. Zwar sind diese Seen oft frei zugänglich, das bedeutet jedoch nicht, dass sie auch von jedem oder jeder genutzt werden dürfen. Warum manche Seen für Privatpersonen nicht zugänglich sind und weshalb der Staat für ausreichend Trinkwasser sorgen muss, einzelne Personen aber dennoch keinen Anspruch auf selbiges haben, erklärt der Anwalt und Wasserrechtsexperte Roland Zauner in dieser Wissensdurst-Ausgabe. Herr Zauner, danke, dass ich heute da sein darf und dass Sie sich die Zeit nehmen für meine Fragen. Wir beginnen direkt. Was fällt denn ganz allgemein unter den Begriff Wasserrecht? Geht es da um das Trinkwasser? Geht es um das Baurecht? Was gehört da alles dazu?
Ja, guten Tag. Auch meinerseits ein herzliches Dankeschön. Es freut mich, Ihnen ein bisschen berichten zu dürfen. Zu Ihrer Frage. Es gibt eine Definition in einem sehr bekannten Kommentar, dem Oberleitner Berger zum Wasserrechtsgesetz, wo ganz allgemein gesagt wird, als Wasserrecht lasse sich die Summe der Rechtsvorschriften über die Beziehungen der Menschen zum Wasser bezeichnen. Das ist jetzt natürlich noch sehr abstrakt. Ein bisschen konkreter kann man sagen, dass das Wasserrecht eigentlich Rechte und Pflichten an Gewässern regelt. Das heißt, das Wasserrecht regelt Gewässer und deren Benutzung. Es geht beim Wasserrechtsgesetz weniger um das Trinkwasser, das aus der Leitung kommt, sondern vielmehr um Flüsse, Bäche, Seen und deren Benutzung. In diesem Zusammenhang sind auch bauliche Anlagen Gegenstand des Wasserrechts, so zum Beispiel bei der Bewilligung von Wasserkraftwerken. Eben eine bauliche Anlage, die das Wasser nutzt.
Und nun gibt es in Österreich seit 1959 das Wasserrechtsgesetz und laut meiner Recherche seit 2018 gilt auch das Aarhus-Beteiligungsgesetz. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Gesetzen? Was regeln die?
Die beiden Gesetze sind nicht direkt verwandt. Wie Sie schon gesagt haben, gilt seit 1959 das Wasserrechtsgesetz. In Wahrheit gilt dieses Wasserrechtsgesetz schon seit 1934 und wurde einer sogenannten Wiederverlautbarung unterzogen im Jahr 1959, daher die neue Jahreszahl. Im Grunde ist das WRG ein traditionsreiches Gesetz. Es schafft einen umfassenden Ordnungsrahmen für Gewässer und die damit zusammenhängenden Teile der Erdoberfläche, sprich Flussbett, Flussufer. Zentral regelt dieses Gesetz die Benutzung der Gewässer in der sogenannten Nutzwasserwirtschaft, die nachhaltige Bewirtschaftung von Gewässern in der sogenannten Gewässergütewirtschaft, den Schutz vor den vom Wasser ausgehenden Verfahren in der sogenannten Schutzwasserwirtschaft sowie die Organisation und Tätigkeit von Wassergenossenschaften und Wasserverbänden. Das recht neue Aarhus-Beteiligungsgesetz, Sie haben das Jahr 2018 erwähnt, ist eigentlich nicht direkt mit dem Wasserrechtsgesetz verwandt. Es ist ein junges Gesetz, das ein ganz spezifisches Anliegen nur verfolgt. Es gewährt den Umwelt-NGOs in gewissen Verfahren, die die Umweltbereiche Abfall, Luft und Wasser betreffen, Parteistellung in Verwaltungsverfahren. Vor allem räumt es ihnen das Recht ein, in solchen Verfahren Rechtsmittel zu erheben. Parteistellung heißt hier natürlich Partei in einem Verfahren, nicht etwa eine politische Partei. Mit dem Aarhus-Beteiligungsgesetz ist der österreichische Gesetzgeber seiner Verpflichtung nachgekommen. Die Aarhus-Konvention, die ist ein völkerrechtlicher Vertrag und die dazu ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen. Stichwort wäre hier das Urteil Protect. Hier wurde im Wesentlichen gesagt, Umwelt-NGOs haben in Rechtsbereichen, die auch vom EU-Recht geregelt werden, Parteistellung. In unserem sozusagen viel älteren noch Wasserrechtsgesetz, das lange vor Österreichs Beitritt zur Europäischen Union erlassen wurde, waren hier vergleichsweise geringe Änderungen einzufügen. Nunmehr haben in wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren, zentral sind wieder die Wasserkraftwerke zu nennen, die Umwelt-NGOs Parteistellung. Aber auch das nur dann, wenn es durch diese Wasserkraftanlagen zu Verschlechterungen etwa von Gewässerqualitäten kommt, die im Ausnahmefall europarechtlich zulässig sein können. Da kann dann die Umwelt-NGO hinterfragen, auch in einem Rechtsmittel, ob diese Verschlechterung einer Gewässerqualität etwa durch ein Wasserkraftwerk tatsächlich zulässig ist oder nicht.
Und dann möchte ich mich ein bisschen mehr aufs Trinkwasser konzentrieren. Wie sieht es in Österreich aus? Habe ich hier ein Recht auf Trinkwasser an öffentlichen Orten?
Grundsätzlich gibt es im österreichischen Recht keine ausdrückliche Rechtsvorschrift, die für sich genommen ein umfassendes und gerichtlich durchsetzbares Recht auf Trinkwasser garantieren würde. Das heißt aber nun nicht, dass der Einzelne rechtlos ist. In verschiedensten Gesetzen gibt es Rechtsvorschriften, die einzelne Rechte und Pflichten in Bezug auf Trinkwasser normieren. Zum Beispiel verpflichtet das Bundesverfassungsgesetz für Nachhaltigkeit den Staat, das öffentliche Eigentum an der Trinkwasserversorgung und die Verfügungsgewalt darüber im Interesse von Wohl und Gesundheit der Bevölkerung in öffentlicher Hand zu erhalten. Das ist jetzt natürlich Juristendeutsch. Vereinfacht heißt es, der Staat muss dafür sorgen, dass grundsätzlich der Bevölkerung Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird. Das heißt aber noch nicht auf die andere Seite gedacht, dass ein Einzelner gerichtlich das durchsetzen könnte, sondern es ist vielmehr eine staatliche Verpflichtung im Rahmen der sogenannten Daseinsvorsorge. Dazu ist festzuhalten, dass Österreich schon seit der Monarchie ein recht alter Verwaltungsstaat ist. Man hat Regelungsbedürfnisse, die es im Sinne, die es im allgemeinen gesellschaftlichen Leben natürlich gibt, immer eher vom Staat her gedacht, nicht so sehr vom Menschen her gedacht. Sprich, der Staat hat halt die Verpflichtung, das umzusetzen. Das heißt noch nicht gleich, dass die einzelnen Menschen umgekehrt das Recht haben, das durchzusetzen. Es gibt aber doch auch Landesgesetze, so zum Beispiel das Wiener Wasserversorgungsgesetz, die tatsächlich einen Rechtsanspruch ebenso regeln. Der ist hier so geregelt, dass jeder, der an die städtischen Wasserleitungen angeschlossen ist, auch Anspruch auf die Belieferung mit gesundheitlich einwandfreiem Wasser hat. Eine weitere Bestimmung findet sich im heute schon öfter erwähnten Wasserrechtsgesetz. Demnach hat jedermann ein sogenanntes Recht auf Gemeingebrauch an öffentlichen Gewässern. Das heißt, in öffentlichen Gewässern darf jedermann baden, waschen, tränken, schwemmen und schöpfen, wie der Gesetzestext durchaus lyrisch festhält.
Wie sieht das aus? An einem See gibt es ja nicht immer einen öffentlichen Zugang auch, oder? Ein See ist ja relativ oft zugebaut mit vielen Gebäuden. Wenn ich aber das Recht darauf habe, öffentliche Gewässer zu nutzen und aber keinen Zugang habe, wie funktioniert das dann?
Im Prinzip verschiedene Regelungsbereiche. Ganz grob vereinfacht unterscheidet auch das Wasserrechtsgesetz zwischen öffentlichen Gewässern und privaten Gewässern. Hier gibt es vielleicht schöne oberösterreichische Beispiele, mein Heimatbundesland. Der Mondsee, auch glaube ich hier gut bekannt, ist ein privates Gewässer. Der Attersee zum Beispiel ist ein öffentliches Gewässer. Sprich, die Besitzerin des Mondsees kann grundsätzlich eigentlich jedem auch das verbieten. Ich weiß nicht, ob sie es tut. Am Attersee ist das nicht möglich. Das ist aber zu unterscheiden, das öffentliche Gewässer vom Eigentum am Ufergrundstück. Natürlich, wenn mir das Ufer gehört, also ein Stück des Ufers gehört, dann ist das ganz normal, ein ganz normaler Grundbesitz, wie er über das ganze Land verteilt natürlich besteht. Jeder Grundeigentümer hat das Recht, den anderen davon auszuschließen, dass er seinen Grund betritt. Und da ich als, wenn ich es wäre, als Eigentümer eines solchen Grundstücks jeden davon ausschließen kann, mein Grundstück zu betreten, kann er deshalb auch nicht an den See. Wenn er nicht an den See kann und ich halt öffentliche Zugänge hier nicht überall habe, ist dadurch faktisch dieses Schöpfrecht oder Trinkrecht aus dem See eingeschränkt, aber nicht rechtlich eingeschränkt. Die beiden Regelungsbereiche wirken halt so ineinander, dass tatsächlich ein Ergebnis nicht denkunmöglich wäre, das sagt, ja, auf den See darf ich hin, aber die Grundstücke daneben darf ich nicht betreten, dann komme ich halt nicht hin oder ganz plastisch gesagt, nur über den Helikopter. Das wäre dann auch noch möglich.
Welche rechtlichen Vorschriften und Regelungen gibt es in Bezug auf das Trinkwasser denn noch? Was haben wir noch nicht erwähnt an dieser Stelle?
Sehr wesentlich sind neben dem Wasserrechtsgesetz die Wasserversorgungsgesetze der einzelnen Bundesländer. Zum Beispiel regelt das heute schon erwähnte Wiener Wasserversorgungsgesetz die Zuleitung und Abgabe von Trinkwasser aus städtischen Wasserversorgungsanlagen in Wien. Auch das oberösterreichische Wasserversorgungsgesetz, unsere Kanzlei hat Standorte in Wien und in Oberösterreich, setzt sich das Ziel einer nachhaltigen Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ ausreichendem und qualitativ einwandfreiem Trink- und Nutzwasser. Dies spiegelt ein bisschen wider, dass es zwar auf der einen Seite das Wasserrechtsgesetz gibt, auf der anderen Seite aber es als Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere als Aufgabe der Gemeinden, gesehen wird, die Menschen, die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Da ist das eine die Frage, dass die sogenannten Wasserversorgungsanlagen, sprich die öffentlichen Wasserleitungen, die die einzelnen Haushalte mit Trinkwasser versorgen, auch einer wasserrechtlichen Bewilligung bedürfen. Das andere ist natürlich das Thema, dass dieses Wasser, das dann von den Gemeinden oder sonstigen öffentlichen Rechtsträgern geliefert wird, auch sauber sein muss. Und diese Sauberkeit ist ihrerseits wiederum geregelt in der Trinkwasserverordnung. Um es dann noch komplizierter zu machen, die Trinkwasserverordnung ist aber wiederum nicht Direktwasserrecht, sondern speist sich als Grundlage aus dem Lebensmittelgesetz. Sprich, man hat eine lebensmittelrechtliche Betrachtung, Wasser ist auch ein Lebensmittel, es muss deshalb sauber sein. Die Trinkwasserverordnung verpflichtet die Gemeinden und sonstige Betreiber von öffentlichen Wasserversorgungsanlagen, gewisse Qualitätsstandards des Trinkwassers, insbesondere im Hinblick auf chemische Inhaltsstoffe und auch auf Keime und dergleichen einzuhalten. Zusammengefasst, also wesentliche Regelungen sind die einzelnen Wasserversorgungsgesetze auf der Landesebene sowie die Trinkwasserverordnung, die wiederum eine Verordnung des Bundes ist. Wir sehen also schon, Österreich ist ein sehr komplexer föderaler Bundesstaat.
Und Sie haben die chemischen Inhaltsstoffe oder Schadstoffe erwähnt. Gibt es da mittlerweile auch schon irgendeine Regelung zum Mikroplastik oder ist das noch so ein neues Problem, dass man da gar nichts dazu hat?
Mir sind keine expliziten Regelungen zu diesem neu aufgetauchten Problem bekannt. Wenn man sich aber ein bisschen die schon erwähnte Trinkwasserverordnung zu Gemüte führt, kann man doch zur Meinung kommen, dass dieses Problem eigentlich geregelt ist. Immerhin muss nach dem Verordnungstext Wasser geeignet sein, ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet zu werden. Und das ist unter anderem dann gegeben, wenn, jetzt muss ich leider juristisch sein, Stoffe jedweder Art nicht in einer Anzahl oder Konzentration enthalten sind, die eine potenzielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellen würden. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob Stoffe hier ein chemischer Begriff ist oder ob man diesen Begriff allgemeiner sehen kann und diesen Rechtsbegriff der Stoffe, wenn man ihn allgemeiner sieht, sprich allgemeiner auslegt, würde ich meinen, dass man sagen könnte, Mikroplastik fällt darunter. Sodass es sein könnte, dass ein bisschen schon Vorsorge getroffen ist in unseren Verordnungstexten. Ein weiteres Problem der Anwendung sehe ich aber darin, dass aus meiner Sicht der zu prüfende Parameterumfang bei Probennahmen und dergleichen womöglich das Mikroplastik und dessen Inhaltsstoffe nicht ausreichend abbildet. Dann wäre dies vielleicht ein Handlungsauftrag an den Verordnungsgeber, hier die Trinkwasserverordnung entweder ein wenig zu ergänzen oder aber auch eine neue Verordnung für das Thema Mikroplastik zu erlassen.
Wir beim TGA-Magazin beschäftigen uns auch mit Gebäudetechnik. Deshalb würde ich noch gerne wissen, inwiefern ist denn die Instandhaltung von Wasserbenutzungsanlagen auch geregelt?
Paragraph 50 des Wasserrechtsgesetzes regelt eine ganz allgemeine Instandhaltungspflicht. Ich mag wieder das Beispiel des Wasserkraftwerks erwähnen, weil das irgendwie in der Rechtspraxis die häufigste Wasserbenutzungsanlage ist. Wobei man gleich sagen muss, es gibt kleine Wasserkraftwerke, etwa auch Mühlenbetriebe haben oft, also von Alters her, kleine Energieversorgungsanlagen und natürlich die allgemein bekannten sehr großen Wasserkraftwerke. Habe ich nun einmal eine solche wasserrechtliche Bewilligung, dann bin ich verpflichtet, meine Wasserbenutzungsanlage einschließlich der dazugehörigen Kanäle, künstlichen Gerinne, Wasseransammlungen sowie sonstigen Vorrichtungen in dem der Bewilligung entsprechenden Zustand zu erhalten. Sprich, vereinfacht gesagt, jedes Gebäude, jede bauliche Anlage, die der Wasserkraftnutzung dient, bin ich verpflichtet, instand zu halten. Diese Instandhaltungspflicht dient der Schadens- und Gefahrenabwehr. Dahinter steht auch, dass Wasserbenutzungsrechte in der Vergangenheit unbefristet, mittlerweile immer noch oft für sehr lange Zeiträume, das Gesetz sieht bis zu 90 Jahren vor, erteilt werden. Der Gesetzgeber will damit gewährleisten, dass Wasserbenutzungsanlagen im Laufe ihrer Laufzeit, während ihrer Laufzeit, stets in einem einwandfreien Zustand verbleiben, damit von ihnen keine Gefahren für Umwelt oder Wasser ausgehen.
Kann man das Wasserrecht im Einzelnen überhaupt so für sich betrachten oder muss man das in einem größeren Spektrum mit anderen Gesetzen sehen? Weil auch eins Ihrer Spezialgebiete ist das Wasserrecht, aber natürlich nicht das Einzelne.
Grundsätzlich ist das Wasserrecht schon ein eigener Rechtsbereich, sowie alle Verwaltungsrechtsbereiche für sich stehen können, weil sie mich persönlich ansprechen. Man hat ganz einfach ein größeres Spektrum im Verwaltungsrecht, weil diese Gesetze schon auch miteinander kommunizieren. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Rechtsordnung ein Geflecht ist aus Normen mit vielen verschiedenen Querverbindungen. Vielleicht ein, zwei Beispiele. Es passiert gar nicht so selten, dass zum Beispiel in früheren Zeiten Heizungsanlagen oder auch Tankstellenanlagen mit ausgeronnenem Öl das darunterliegende Erdreich und das nochmals darunterliegende Grundwasser verseucht haben. Da ist das zum einen ein wasserrechtliches Thema, sprich die Behörden können einschreiten mit sogenannten Instandsetzungsaufträgen, eigentlich sagt man Gewässeraufträgen oder wasserpolizeilichen Aufträgen, dass das wieder in Ordnung gebracht wird, einerseits auf Basis des Wasserrechts, weil das Grundwasser gefährdet ist, andererseits aber auch auf Basis des Abfallrechts, nämlich weil das Erdreich zwischen Grundwasser und Oberfläche ja ebenso mit dem Öl verseucht ist, dass Öl eine dauerhafte Verbindung mit dem Boden eingegangen ist und das dann daher als Abfall gilt. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Die Behörde hat es hier zum Beispiel in der Hand, einen der beiden Rechtsbereiche oder beide Rechtsbereiche heranzuziehen, um die Sauberkeit des Grundwassers und des Erdreichs wieder zu gewährleisten. Ebenso ist man etwa nach Chemikaliengesetz Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, zum Beispiel mindestens einmal jährlich auf Verlangen dem Wasserbenutzer, aber auch der Behörde den Härtegrad des Wassers in deutschen Härtegraden bekannt zu geben. Das Wiener Wasserversorgungsgesetz verweist für Anschlusspflichten an städtische Wasserleitungen auf die Wiener Bauordnung. Hier also eine Verknüpfung, ganz grob gesprochen. Wenn ich eine Baubewilligung habe, dann werde ich irgendwann anschlusspflichtig. Daran sieht man, das Wasserrecht steht natürlich nicht ganz für sich alleine, sondern steht in Verbindung mit anderen verwaltungsrechtlichen Gesetzen. Nicht alleine das Wasserrechtsgesetz hat, obwohl es an sich ein öffentlich-rechtliches Gesetz ist, sogar mögliche zivilrechtliche Ansprüche im Fall, dass durch eine Wasseranlage irgendwie Schäden und Gefährdungen herbeigeführt werden. Das ist der Paragraph 26 Wasserrechtsgesetz. Sprich, das Wasserrechtsgesetz wird nicht nur von den Verwaltungsbehörden, sondern stellenweise auch von den Zivilgerichten vollzogen.
Und damit sage ich herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Gerne, vielen Dank auch meinerseits.
Das war das Gespräch mit dem Wasserrechtsexperten Roland Zauner. Ich bedanke mich damit fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.
Musik.